Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute haben wir wieder mal eine Interview-Gästin anwesend und sprechen über die Magersucht. Vielleicht willst du dich einfach mal kurz vorstellen.
Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Cara Ehlert. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und bin mit 15 Jahren an Magersucht erkrankt. Und insgesamt war ich 3 Jahre davon betroffen.
Danke, Cara, für deine Vorstellung und danke, dass du gleich ins Thema voll eingestiegen bist. Dann frage ich gleich mal weiter, wie hast du denn gemerkt, dass du magersüchtig warst?
Also erstmal habe ich das am Anfang gar nicht bemerkt. Ich habe quasi eine Diät gemacht, was am Anfang für meine Freunde und Familie auch voll in Ordnung war, weil ich ein bisschen pummeliger war und bin dann ganz, ganz schnell in eine Zwanghaftigkeit abgerutscht und konnte eben irgendwann nicht mehr aufhören abzunehmen. Und wirklich gemerkt habe ich es erst, als ich dann irgendwann im Krankenhaus lag. Davor hatte ich zwischendurch mal eine Ahnung, dass ich vielleicht krank sein könnte, aber die wollte ich gar nicht wahrhaben. Das heißt, im Endeffekt haben mich Freunde, Lehrer, Verwandte, Familie darauf aufmerksam gemacht und ich wollte das alles nicht hören. Und letztendlich so richtig begriffen, dass ich krank bin, habe ich dann eigentlich erst, als ich im Krankenhaus lag.
Wurde dir im Krankenhaus das dann auch mitgeteilt oder hast du es nur aufgrund der, ja, dieser bedrohlichen Situation im Krankenhaus zu sein festgestellt?
Nee, also ich musste vorher schon immer zum Hausarzt gehen und dort regelmäßige Wiegekontrollen machen. Mhm. Und wenn das Gewicht eben gesunken ist, hat die Ärztin eben gesagt, ja, dann muss ich dich ins Krankenhaus überweisen. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich nicht mit auf Klassenfahrt fahren durfte, auf die Abschlussfahrt in der 10. Klasse, weil meine Lehrer Angst hätten, ich würde dort zusammenbrechen. Mhm. Und dann haben meine Eltern verschiedene Therapeuten angerufen und sich informiert und die haben alle gesagt, dass ich in eine Klinik muss, aber dass ich nicht mehr bis zur Klinik warten kann, weil die Wartezeiten sehr lang sind, bis ein Platz frei wird. Und deshalb haben sie mich als Überbrückungszeit dann ins Krankenhaus gebracht.
Das heißt, ihr seid freiwillig ins Krankenhaus oder, also bist du freiwillig ins Krankenhaus oder bist du einfach deinen Eltern gefolgt?
Gezwungenermaßen bin ich quasi im Krankenhaus gelandet, sonst hätten meine Eltern eben die Polizei angerufen.
Okay, und das heißt, wie lange warst du denn im Krankenhaus und wann bist du in Therapie gekommen?
Ich war insgesamt 3 Wochen im Krankenhaus und bin danach in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Bad Salzuflen gekommen. Mhm. War davor aber schon einmal beim Psychotherapeuten, der die Krankheit jedoch nicht gesehen hat. Also der hat die Diagnose Magersucht nicht akzeptiert, obwohl ich zu dem Zeitpunkt eben schon 20 Kilo in 6 Monaten abgenommen hatte.
Mhm. Und was war seiner Meinung nach das Problem? Also hatte er eine andere Diagnose?
Ja, irgendwie hatte er keine Diagnose. Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt eben auch nicht zufrieden mit dem Psychotherapeuten. Ja. Und mir hat es damals aber gut gefallen, weil er mir gesagt hat, ich bin nicht krank. Mhm. Und das war für mich natürlich damals eine super Nachricht und konnte dadurch eben mein Verhalten ziemlich gut rechtfertigen.
Mhm. Mhm. Was hat es mit dir gemacht, als du es dann erfahren hattest, dann irgendwann, dass du an einer Magersucht erkrankt bist oder warst? Also wie bist du damit umgegangen?
Ich habe erstmal sehr stark geweint. Es hat mich ziemlich traurig und fertig gemacht. Und ich war immer so zwischen dem Zustand, ja, ich will wieder gesund werden und ich weiß, dass ich ein Problem habe. Und dann wieder Stunden oder Minuten, ja, ihr seid doch alle nur neidisch, ihr wollt doch alle nur genauso dünn sein wie ich und ihr gönnt mir das nicht. Hm. Es war immer so zwischen Einsicht und Uneinsicht und das konnte wirklich minutenweise wechseln.
Mhm. Und wann hast du dann die Diagnose bekommen? Erst in der Klinik?
Oder? Nee, vom Hausarzt vorher schon. Schon vorher vom Hausarzt.
Und den Psychotherapeuten, der es dir nicht diagnostiziert hat, den hattest du auch vor deinem Hausarzt schon gesehen?
Meine Hausärztin hatte mich an den überwiesen. Ah, und er wollte die Diagnose aber nicht stellen.
Okay. Und wie war dann der Verlauf? Also du bist dann in eine Klinik gekommen, also in eine stationäre Therapie. Und wie lange warst du dort?
Dort war ich auch insgesamt 4 Wochen, glaube ich. Und dann haben meine Eltern mich gegen ärztlichen Rat rausgeholt. Ich bin eben in einer sehr christlich-konservativen Familie groß geworden. Also ich wusste bis zu meinem 13. Lebensjahr nicht, was eine Scheidung ist oder dass Eltern sich trennen können. Das wusste ich nicht. So fürsorglich und behütet bin ich eigentlich aufgewachsen. Und dort habe ich dann eben ganz unterschiedliche Krankheitsbilder erlebt. Und was für mich dann damals sehr traumatisierend war, ist eben, dass ich ins Badezimmer gegangen bin und gesehen habe, wie ein Mädchen sich gerade die Pulsader aufschnitzen wollte. Und das war für mich in dem Alter schwerst traumatisierend. Und da haben meine Eltern gesagt, okay, unsere Tochter wird hier nicht gesund, sondern sie kommt kränker raus, als sie reingegangen ist. Und deshalb haben wir es dann zu Hause versucht mit einem Vertrag, den mein Vater aufgestellt hatte, wo eben abgemacht war, wie viel Kilogramm ich die Woche zunehmen musste und Freizeitaktivitäten, wie ich die langsam wieder angehen kann, weil ich mich eben durch die Magersucht ziemlich von allen Menschen isoliert hatte.
Fühltest du dich durch diesen Vertrag unterstützt, geholfen oder eher unter Druck gesetzt?
Sehr unter Druck gesetzt, weil ich eben häufig geweint habe, wenn ich zugenommen hatte und damit gar nicht fertig wurde und gar nicht zurechtkam. Und im Endeffekt hat der Vertrag dann auch nur dazu geführt, dass ich geschummelt habe und betrogen habe, was mich dann letztendlich zu meinem ersten richtigen Klinikaufenthalt geführt hat in Bad Bevensen, in der Klinik Lüneburger Heide, die auf Essstörungen spezialisiert ist. Und dort war ich dann eben auch mehrere Monate beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal. Ich war da insgesamt zweimal dann.
Und wie kam es dann dazu? Also was war der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich versuche es jetzt nochmal mit einer Klinik? Gab es irgendeinen Punkt, irgendeinen Moment?
In die Klinik bin ich eigentlich nie freiwillig gegangen, sondern das war immer gezwungenermaßen durch meine Eltern, weil ich immer Angst hatte, Schule zu verpassen und nicht in die Schule gehen wollte, also nicht in die Schule gehen wollte. Deshalb haben meine Eltern quasi mich immer dorthin gezwungen. Und beim einen Mal, beim zweiten Mal war es eben so weit, dass ich 8 Kilo betrogen hatte, durch Gewichte, durch Vortrinken, was dann eben irgendwann sehr stark aufgefallen ist, dass da was nicht stimmen kann. Und dann bin ich eben einen Tag vor Weihnachten in eine Klinik gekommen, weil mein Herz eben auch nur noch 32 Schläge pro Minute hatte, geschlagen hat. Und mein Körper einfach am Ende war.
Und kannst du mal ein bisschen von dem Klinikalltag erzählen? Also du sagst zum Beispiel, du wolltest nicht in die Schule gehen, aber ist es nicht so, dass man zum Beispiel in der Klinik auch manchmal Unterricht hat und im Wichtigsten sozusagen weitergebildet wird?
Genau, es war quasi freiwilliger Unterricht, an dem man teilnehmen konnte. Dann kamen Lehrer von außerhalb, die Unterricht mit einem gemacht haben, sodass man in der Schule eben nicht allzu viel verpasst. Und in der Klinik gab es dann verschiedene Therapien, Musiktherapie, Kunsttherapie, Gruppentherapie, Einzeltherapiesitzungen. Das Problem aber war, dass ich am Anfang nicht gesund werden wollte. Ich wollte nicht gesund werden. Und es hat bis zum zweiten Klinikaufenthalt gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich packe die Krankheit jetzt an den Wurzeln und ich will jetzt die Auslöser erfahren, warum ich krank geworden bin. Und ich will nicht mehr mein Leben von dieser Magersucht bestimmen lassen.
Hast du es denn geschafft, diese Auslöser denn auch auszumachen?
Ja, auf jeden Fall. Das hat ziemlich lang gedauert und war auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess. Was bei mir auch ein großes Problem war, dass ich ganz, ganz stark unter Selbsthass litt, was auch bei vielen Magersüchtigen normal ist. Dass ich einfach mich und mein Leben gehasst habe, dass ich dachte, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin schlecht. Und das war eben ein langer, langer Prozess, bis ich gelernt habe, mich selber zu lieben und mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Und bis ich verstanden habe, dass mein Wert nicht von der Meinung anderer abhängig ist, sondern dass ich wertvoll bin, weil ich existiere und dass ich zwar Fehler mache, aber kein Fehler bin. Und das hat ziemlich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Finde ich einen sehr schönen Satz auf jeden Fall.
Ja.
Was würdest du denn sagen, hat dir am meisten geholfen in der Klinik? Gibt es da irgendwie eine Ansprechperson oder eine Therapieart oder einfach das weit weg sein von zu Hause oder sowas?
Am meisten haben mir die Gruppentherapiesitzungen geholfen, weil ich dort eben festgestellt habe, ich bin gar nicht so alleine mit den Gedanken und mit den Problemen, die ich hatte oder habe, sondern anderen Leuten geht es genauso. Und sich dann darüber auszutauschen und sich gegenseitig Feedback und Rückmeldung zu geben, das hat wirklich sehr, sehr geholfen.
Hat es sonst jetzt mal von den ganzen negativen Einflüssen auf den Körper sonst irgendwelchen Einfluss auf dein Leben gehabt, auf Familie, Freunde oder sowas?
Also großen Einfluss. Ja. Mein Leben hatte sich komplett verändert. Nicht nur, dass ich eben immer, immer dünner geworden bin, sondern auch, dass ich nicht mehr lachen konnte, dass ich nicht mehr mit anderen Leuten zusammen essen konnte. Mhm. Also ich habe eben zwanghaft Kalorien gezählt, zwanghaft Essen abgewogen und zwanghaft Sport gemacht. Mhm. Nachdem ich aus der ersten Klinik kam, hatte ich einen Bewegungsdrang. Das heißt, ich bin auf und ab gerannt die ganze Zeit. Ich konnte nicht still sitzen, ohne dass meine Beine gewackelt haben. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt und habe jede Gabel einzeln genommen, damit ich Grund hatte zu laufen. Und während der Klausuren in der Schule bin ich alle 10 Minuten aufgestanden und habe gesagt, ich muss auf Toilette, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ich muss Kalorien abtrainieren. Mhm. Und das hat eben mein soziales Umfeld komplett durcheinander geworfen. Ich habe 95% meiner Freundschaften dadurch verloren, mhm, weil die Leute in meinem Umfeld gar nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Also mhm, es wurde viel über mich gelästert, es wurde viel über mich geredet, anstatt mit mir zu reden.
Und wie ist jetzt mittlerweile? Also du sagst, du hast die Krankheit überwunden.
Genau, ich habe die Magersucht inzwischen komplett besiegt. Mhm. Also ich habe weder ein Problem mit meinem Gewicht noch mit meinem Charakter, sondern ich kann heute vorm Spiegel stehen und mich angucken und sagen, boah, Kara, du siehst schön aus.
Schön.
So, auch egal, was du leistest und egal, was dein BMI ist, du bist einfach, du bist schön. Und das, ja, kann ich mir heute sagen. Und ich habe einfach gelernt, anders mit Problemen umzugehen, als an meinem Essverhalten zu schrauben. Das Problem ist einfach, dass wenn viele Leute hören, ja, die ist magersüchtig, dann denken die, oh ja, weil die dünn sein will, die will Model sein. Mhm. Und das, was mich stört, ist, dass viele Menschen nicht verstehen, dass es nicht darum geht, dünn zu sein oder ein Model zu sein, sondern, mhm, dass es darum geht, dass die Magersucht ein Ventil ist für Dinge, für Bedürfnisse, für Erwartungen, ja, die man nicht anders ausdrücken kann. Also, dass, ja, die Seele hungert.
Definitiv. Finde ich sehr weise von dir gesagt. Also ich habe auch, habe es in unserer letzten Folge schon mal gesagt über die Magersucht, dass ich glaube, dass es gibt schon die Menschen, die vor allem abnehmen wollen und dann sozusagen in so einen Strudel geraten, aber es gibt eben die Menschen, die ein Ventil suchen, um etwas anderes rauszulassen und dass man dann, wenn man dieses Ventil sozusagen woanders findet, man eine Chance hat, die Magersucht hinter sich zu lassen. Scheint ja bei dir so ähnlich gewesen zu sein.
Genau, es ist eben ein schmerzhafter Prozess, weil man eben auch die Erwartung an sich selbst und auch die Erwartung, die man an andere Menschen hat, herunterschrauben muss. Was ich schmerzhaft lernen musste, ist, dass ich andere Menschen nicht ändern kann. Mhm. Ich kann mir zwar wünschen, dass andere Menschen ihr Verhalten mir gegenüber verändern, aber ich kann sie nicht dazu zwingen. Ja. Und ich musste eben lernen, dass ich mich freue, wenn mir jemand seine Liebe zeigt, so wie ich mich geliebt fühle, ja, aber dass ich es nicht erzwingen kann. Also bei mir war ein ganz großer Punkt, darin, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Und ich musste eben erst lernen, dass jeder Mensch quasi eine andere Liebessprache spricht. Mhm. Und dass jeder Mensch sich anders geliebt fühlt als wer anderes. Und dass jeder Mensch anders seine Liebe zeigt. Und dann musste ich eben lernen, wahrzunehmen, wie zeigen andere Menschen ihre Liebe, die nicht so zeigen, wie ich sie zeige. Mhm. Und dass es nicht bedeutet, dass ich wertlos bin, nur weil andere Menschen anders ihre Liebe zeigen.
Ja. Es gibt ja auch diese 5 Sprachen der Liebe. Hast du von denen schon mal gehört?
Genau, mit denen hatte ich mich in meiner Therapie intensiv auseinandergesetzt. Und ich finde, das Buch kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ja. Man lernt super viel über den Menschen an sich, über sich selbst und auch über andere, über Beziehungen und über Kommunikation. Das war wirklich ein großer, großer Schatz.
Ja, das finde ich auch.
Mir fällt da vielleicht gerade noch so ein, auch wenn mal eine Person einen vielleicht nicht liebt, also jetzt mal von Eltern oder so abgesehen, da ist es vielleicht ein bisschen tiefgreifender, aber bei einer vielleicht da irgendeiner attraktiven Person und die findet einen nicht so toll wie einem selbst, dann hat es ja auch nichts mit der eigenen Person zu tun, sondern einfach nur an der Präferenz der anderen Person. Also das greift ja auch wieder auf diese selbe Denkweise, dass das eigene, die eigene Person nichts damit zu tun hat, was andere schön und toll finden.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Also als ich 15 war, hat mir eben auch der Junge, in den ich damals verliebt war, gesagt oder zu seinem Freund gesagt, dass ich so fette Oberschenkel hätte. Mhm. Und das war für mich der Auslöser für meine Diät, weil, mhm, ich wollte diesem Jungen gefallen und ich wollte abnehmen, damit er mich schön findet. Ja. Was im Nachhinein eben total dumm ist, weil wenn er mich, mein Herz nicht schön findet, mein Inneres nicht schön findet, dann kann ich machen, was ich will und aussehen, wie ich will. Das ändert dann nichts daran. Hm. Ja. Und ich möchte ja auch tiefgründige Beziehungen in meinem Leben. Ich möchte ja keinen Menschen in meinem Leben, der oberflächlich ist und mich nur nach meinem Äußeren beurteilt.
Definitiv. Weil
Äußeres ist eben nun mal vergänglich und das, finde ich, vergessen wir einfach viel zu oft. Mhm. Ja, und ich musste erstmal das verstehen lernen.
Ja, ich finde vor allem in jungen Jahren, sage ich mal, ist man ja oft noch so straffer Haut und fast, also mehr oder weniger reine Haut und keine Ahnung, eben noch, man sagt ja immer die besten Jahre seines Lebens, so Anfang 20. Und dann fokussiert man sich manchmal viel zu sehr eben auf dieses Aussehen. Also kann ich gut nachvollziehen, den Gedanken. Mich hätte noch interessiert, du hast gesagt, dass du dich immer mehr eingeigelt hast und isoliert hast. Das heißt, hast du mit irgendwem darüber sprechen können, wie es dir geht, oder hast du es ganz für dich behalten?
Also zwischendurch wurde ich von Freunden darauf angesprochen, aber ich habe nur mit sehr, sehr wenigen Leuten darüber gesprochen. Am Anfang sehr stark mit meiner Schwester, die war mein Anker in dieser Zeit. Mhm. Gerade als es mit meinen Eltern eben immer schwieriger wurde und wir gar nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil die mir die ganze Zeit helfen wollten und ich keine Hilfe annehmen wollte, weil sie eben zu dem Zeitpunkt mein Anker, bis sie eben selber ein Auslandsjahr in Thailand gemacht hat. Und nachdem sie eben wiederkam, hat sich ihr Verständnis und ihre Fürsorge einfach in Wut gewandelt.
Ach krass.
Und das war eben sehr, 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 sehr schwierig, dann damit umzugehen.
Mhm. Das heißt, es ging für dich auch über mehrere Jahre, bevor du überhaupt in die Klinik gegangen bist?
Nee, dass ich in eine Klinik gegangen bin, ging relativ schnell, so nach einem halben Jahr dann direkt. Mhm. Aber ich hatte eben mehrere Klinikaufenthalte, weil ich den Klinikaufenthalt immer frühzeitig abgebrochen habe. Okay. Immer wenn ich mit meinem Gewicht quasi kurz vorm Normalgewicht stand, habe ich die Klinik verlassen, weil ich auf keinen Fall Normalgewicht erreichen wollte. Ja. Weil ich immer dachte, okay, wenn ich Normalgewicht habe, dann bin ich wertlos, dann kann ich nicht mehr auf die Straße gehen. Mhm. Und ich hatte einen ganz, ganz tollen Therapeuten, der mir immer wieder vor Augen geführt hat, wie unrealistisch meine Gedanken sind. Also ich habe ihm einmal erzählt, dass ich mich so dick fühle wie ein Elefant und dass ich mich so hässlich finde. Und dann meinte er so, ja, Kara, hast du Angst, dass du nicht mal durch diese Tür da passt? Und ich so, doch, passe ich. Er so, nee, wenn du jetzt noch 2 Wochen hier bleibst, dann wirst du nicht mal durch diese Tür passen. So, er hat quasi durch Ironie und durch so Übertreibungen mir aufgezeigt, dass meine Gedanken eigentlich teilweise wirklich sehr, sehr unrealistisch waren. Das hat mir super geholfen.
Ja, voll schön. Generell kannst du vielleicht sagen, was dir geholfen hat, sozusagen, dass jetzt auch, dass du stabil bleibst und dass du nicht wieder zurückfällst. Gibt es dann noch irgendwelche Sachen oder hast du manchmal noch Rückfälle, wo du sagst, boah, ich sollte wieder abnehmen oder so?
Gar nicht mehr, gar nicht mehr. Das hat eben damit zu tun, dass ich mich selbst lieben gelernt habe und dass ich, wenn ich jetzt in meinen Augen vielleicht nicht die Leistung erreicht habe, zum Beispiel, die ich erreichen wollte, dass ich das nicht auf meine mangelnde Fähigkeit zurückführe oder darauf, dass ich nicht gut genug bin, sondern dass ich, ja, wirklich, für mich ist Sport eine super Sache, um Gedanken loszuwerden, um Gefühle, die mich irgendwie stressen, abzubauen und schreiben. Ich schreibe ganz viel. Also Gedichte, Kurzgeschichten, Poetry Slams. Mhm. Ich habe eben auch meine ganze Magersuchtsgeschichte habe ich eben in einem Buch verfasst.
Okay.
Das heißt Hunger nach mehr, mein Kampf gegen die Magersucht. Mhm. Und in dem Buch habe ich quasi meine ganze Magersuchtsgeschichte aufgeschrieben, aber eben mit einem anderen Ende. Ich habe in meiner Krankheitsphase viele Bücher gelesen, wo am Ende immer wieder rauskam, dass die Personen nicht gesund geworden sind. Ja. Und ich habe mir immer wieder eingeredet, du kannst nicht gesund werden. Ich habe immer wieder zu meinen Eltern gesagt, ihr müsst akzeptieren, dass ich krank bin. Ich werde nie wieder gesund sein. Und meine Eltern wollten das nicht akzeptieren. Mhm. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass viele Eltern irgendwann den Zustand ihrer Kinder akzeptieren. Und dass Magersüchtige selber irgendwann ihren Zustand akzeptieren.
Mhm. Ja.
Und das ist so der größte Fehler, den man machen kann, diese Krankheit zu akzeptieren, irgendwann aufhören, gegen sie zu kämpfen und sie als Teil des Lebens ja zu lassen. Mhm. So, ich habe auch immer gedacht, ich kann diese Krankheit nicht besiegen, ich kann nicht gesund werden, aber die Wahrheit ist, ich kann gesund werden.
Ja.
Und ich konnte gesund werden. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um Leute einfach zu ermutigen, dass es möglich ist, gesund zu werden. Und zwar komplett frei davon. Ja. Dass man weder schlechte Gedanken hat, wenn man vorm Spiegel steht, dass man keine schlechten Gedanken hat, wenn man was isst, egal wann, um wie viel Uhr und wie viel. Mhm. Und dass man seine Stärken und sich selber schätzen lernen kann.
Mhm. Du sagtest, dass du ja in der Krankheitsphase oder in der Zeit der Krankheit nicht mehr lachen konntest. Machst du dir heute bewusst, wenn du lachst, dass du ja dieses doch sehr schöne Gut, wie ich finde, wieder erlernt hast oder wieder kannst?
Auf jeden Fall. Das ist für mich heute etwas ganz, ganz Wichtiges und Besonderes. Und gerade wenn ich mit Magersüchtigen in Kontakt bin, ist das Erste, was mir auffällt, dass die Ausstrahlung, die die Menschen vorher hatten, nicht mehr da ist, dass das fehlt. Mhm. Und das ist das auch, was vielen meiner Freunde eben aufgefallen ist. Wenn man einen Menschen jeden Tag sieht, dann fällt einem oft gar nicht so auf, wenn der abgenommen hat. Mhm. Aber so, was denen eben sofort aufgefallen ist, war, dass meine Ausstrahlung nicht mehr da war, dass sich das verändert hatte, dass das lebenslustige, fröhliche Mädchen, das für jeden Schwachsinn zu haben war, plötzlich nur noch in der Ecke saß und geweint hat und nur noch in der Ecke saß und mit dem Gedanken gar nicht mehr bei der Sache war.
Mhm. Und hast du noch Kontakt zu Essgestörten aus der Klinik zum Beispiel, Freundinnen, die du da vielleicht gefunden hast, oder hast du da niemanden gefunden als Freundin?
Doch, ich habe da super liebe, wunderbare, wunderschöne junge Frauen kennengelernt. Mhm. Mit manchen stehe ich auch noch in Kontakt. Was ich bei einigen eben auch sehe oder bei den meisten sehe, ist, dass die meisten die Krankheit nicht überwunden haben.
Ja.
Dass die meisten die Krankheit wirklich als Teil ihres Lebens akzeptieren. Mhm. Oder dass sie eben einen in eine andere Richtung mit der Krankheit gegangen sind, dass sie quasi, das sehe ich ganz, ganz häufig auf Instagram, auf Facebook, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, ihren Körper präsentieren, Fitnessprogramme starten, exzessiv Sport machen und dann aber sich darstellen, als wären sie gesund. Mhm. Und dieser übertriebene Sportwahn, dieser übertriebene Essensausstau, was ich gegessen habe und Ernährungsplan, das ist eben dann immer noch ein Teil der Krankheit, auch wenn ihr Gewicht stabil ist. Also man ist nicht nur magersüchtig, wenn man Untergewicht hat, sondern auch im Normalgewicht oder im obersten Normalgewicht, im untersten Normalgewicht kann man magersüchtig sein.
Ja. Hast du denn etwas, was du solchen Menschen bzw. ZuhörerInnen von uns vielleicht empfehlen würdest, denen es so geht, die zum Beispiel die Magersucht schon fast als Teil von sich akzeptiert haben oder die vielleicht kurz vor einem Klinikaufenthalt stehen?
Ich kann jedem, der an Magersucht leidet, einen Klinikaufenthalt nur empfehlen. Mhm. Es hat mir nicht nur dabei geholfen, die Krankheit zu besiegen, sondern es hat mich super in meiner Persönlichkeit gestärkt. Und ich habe herausgefunden, wer ich bin und wer ich sein will. Diese ganze Identitätsphase habe ich mit 16 durchgemacht, die meine Freundin jetzt mit 20 bis 25 durchmachen.
Ja.
Das habe ich alles schon hinter mir gehabt. Und ich kann jedem nur ermutigen, in die Klinik zu gehen und dort bis zum Erreichen des Normalgewichts zu bleiben.
Mhm.
Jeder, der nämlich am Untergewicht festhält, kann nicht gesund werden.
Ja.
Jemand, der immer noch untergewichtig ist, auch wenn sein Essverhalten sich vielleicht wieder normalisiert hat, der kann nicht gesund werden, wenn er nicht das Normalgewicht erreicht und immer noch seinen Wert an diese Zahl hängt.
Mhm.
Und da ist es für Betroffene, finde ich, ganz, ganz wichtig, zur Therapie zu gehen, auf jeden Fall. Auch wenn man manchmal keinen Bock darauf hat und es super anstrengend ist, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Es hilft wirklich total.
Ja.
Und Angehörigen, gerade Eltern, möchte ich einfach nur ermutigen, auch die Krankheit nicht zu akzeptieren. Und das Kind immer wieder zu ermutigen, eine Therapie zu machen oder in die Klinik zu gehen. Und es ist super schwierig für Eltern, weil Betroffene Eltern anzicken, angiften, anschreien, beleidigen, weil sie so sehr in der Krankheit feststecken. Und da braucht es wirklich auch Kraft und Stärke der Eltern, sich bewusst zu machen, dass das die Krankheit ist, die da gerade spricht.
Ja.
Mein Vater hat einen sehr schlauen Satz gesagt, als ich krank war. Er hat gesagt, dass die schwierigste Liebe ist, wenn man helfen will, aber nicht helfen darf. Mhm. Und wenn es nur dann Liebe ist, wenn man das tut, was der andere möchte, auch wenn man genau weiß, dass wenn man das tut, was der andere gerade möchte, dass das zum Tod oder ins Unheil führen wird. Und er meinte zu mir, das ist die schwierigste Form der Liebe. Und ich weiß, du kannst diese Liebe gerade nicht nachvollziehen. Und du fühlst dich von mir abgeschoben und weggedrückt. Und du fühlst, dass ich dich gar nicht liebe, weil ich dich in die Klinik bringe. Aber ich liebe dich, Kara, weil ich dich in die Klinik bringe.
Ja.
Also meine Liebe zeigt sich darin, dass ich dich in die Klinik bringe.
Ja.
Auch wenn du das gerade nicht sehen kannst. Und die, ja, das ist eben das Schwierige, aber es ist super, super wichtig, Normalgewicht zu erreichen und es ist super, super wichtig, die Auslöser der Krankheit herauszufinden und dann zu gucken, wie kann ich anders mit der Krankheit umgehen als oder mit meinen Problemen umgehen, als an meinem Essverhalten zu schrauben.
Ja. Ja, Kara, ich glaube, von mir sind das alle Fragen. Dennis, möchtest du noch etwas fragen?
Nee, aber was sagen? Ich finde, du hast jetzt wirklich ziemlich wichtige Dinge gesagt. Also neben den eigenen Erfahrungen, die natürlich auch für jede Person selbst wichtig sind, dafür machen wir diesen Podcast, aber vielmehr ja wichtige Dinge, die so eine Allgemeingültigkeit haben. Wie zum Beispiel, du sagst es so schön, du hast gelernt, dass du zwar falsche Dinge machst, so wie jeder Mensch, aber nicht falsch bist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zuschreibung, die man lernt, die einem wirklich sehr, sehr hilft. Und das wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Ja, definitiv. Ich finde auch, das waren sehr schöne Sätze, sehr viele davon. Und ich bedanke mich bei dir für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und
gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Für alle anderen, die sich vielleicht eben auch angesprochen fühlen, dass sie gerne mal was erzählen möchten, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr seht, das ist eigentlich ganz machbar. Und generell auch, wenn ihr Hilfe braucht, dann haben wir die Links wie immer in der Infobox. Schaut euch die an und meldet euch gerne bei einem Therapeuten, einer Therapeutin, damit ihr wie Kara auch wieder gesund werden könnt.
Eine Sache vielleicht noch, an Angehörige noch, an Freunde, die merken, dass eine Freundin oder ein Freund an einer Essstörung leidet, sprecht es an. Sprecht es ganz sensibel an mit Ich-Botschaften. Nicht, du hast abgenommen, du isst nichts mehr, sondern einfach mit Ich-Botschaften zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit weniger lachst oder dass du dich mehr zurückziehst.
Ja.
Sprecht es an. Und es ist so schwierig für Betroffene, gerade wenn sie über 18 sind und die Eltern sie nicht mehr einfach zur Therapie oder in der Klinik bringen können. Sprecht es an und bietet eure Unterstützung an. Der Weg, bis man in der Therapie ist, ist super, super lang.
Ja.
Und ihr könnt da einfach eure Hilfe anbieten, indem ihr sagt, okay, wir setzen uns einen Nachmittag zusammen hin und suchen gemeinsam Therapeuten raus und wir rufen die gemeinsam an und ich bin neben dir und du musst das nicht alleine machen.
Ja.
Und wenn der erste Therapeut absagt, dann rufen wir beim 5. oder 6. an und ich bin so lange bei dir, bis wir wen gefunden haben. Und dann bringe ich dich meinetwegen auch das erste Mal zur Therapie hin und ich hole dich danach wieder ab.
Ja.
Das sind wirklich Dinge, die man als Freund oder Freundin tun kann, um Betroffene zu unterstützen.
Das sind super schöne Abschlussworte. Vielen Dank dafür.
Ja, finde ich auch.
Dann sagen wir gemeinsam auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.